Kolosser 1, Abvers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tauglich gemacht hat, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Amen. Das ist so wunderbar, der uns errettet hat. Er hat uns tauglich gemacht, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht und der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Jeder von uns ist errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, welchen wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und es ist so wunderbar, wie Christus danach beschrieben wird, diesen kommenden Versen hier, welcher das Ebenbild Gottes ist, des Unsichtbaren, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden in den Himmeln und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Es ist so kostbar, dass dieser ganze reiche Christus, wir dürfen ihn kennen. Und in Vers 27 heißt es, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So kostbar. Und was ich hieran berührt habe, ist, wir kennen nicht nur den reichen Christus, der irgendwo ist, sondern er ist Christus in uns. Christus in jedem von uns. Er ist so nahbar für jeden von uns. Ich habe gestern noch Verse gefunden von Hebräer 4, Vers 14. Die folgenden, da heißt es, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Freimut vorwärts kommen zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Es hat mich so berührt hier. Wir haben einerseits diesen reichen Christus, aber dieser reiche Christus, er ist auch unser wunderbarer Hohepriester, der mitfühlen kann mit jedem Einzelnen von uns. Er kennt unsere Situationen. Egal wie heute Morgen unsere Verfassung ist, egal wie wir heute Morgen hier reingekommen sind, er kennt uns, er kennt jeden Einzelnen von uns. Und er kann mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Und er ist so, ja, überragend, das heißt, sondern einen, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Freimut vorwärts kommen zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Heute Morgen möchte ich wirklich ermutigen, dass jeder Einzelne vorwärts kommt zum Thron der Gnade. Jeder Einzelne wirklich Barmherzigkeit empfängt, Gnade findet. Noch einen Vers möchte ich lesen für diesen hohen Priester. Ziemlich am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 14, Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Amen. Ja, das ist dieser wunderbare hohe Priester, der wird schon ganz am Anfang beschrieben. Und in der ersten Erwähnung wird gleich Brot und Wein erwähnt. Das zeigt gleich, dieser wunderbare Hohepriester, er selbst hat sich für uns hingegeben. Er hat selbst seinen Leib, sein Blut gegeben für uns, damit wir frei sein können. Und dieser Hohepriester kann heute mit uns mitfühlen. Das soll uns wirklich ermutigen. Wir sollen wirklich Freimut haben. Jeder, der den Herrn aufgenommen hat, soll wirklich mit Freimut am Tisch teilnehmen. Wer den Herrn noch nicht aufgenommen hat, soll heute Brot und Wein noch vorbeigehen lassen und dann aber am besten heute noch diesen wunderbaren Hohepriester kennenlernen. ganz einfach zu sagen, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben hinein. Vergib mir meine Schuld. Der Herr ist so einfach, das berührt mich. Wir Menschen sind sehr kompliziert, aber der Herr ist immer einfach. Und er will auch, dass wir heute einfach sind und einfach zu ihm vorwärts kommen. Ja.
Amen. Ich wollte mich auch noch bestärken. Bestärken in der Hauptversammlung.
Das Wort von 1. Samuel Kapitel 2. Und dort wird berichtet, wie der junge Samuel in das Haus des Herrn gebracht wird. Und der Zustand des Hauses des Herrn war zu jener Zeit nicht gut. Dort waren zwei Söhne vom hohen Priester, die haben das Opfer des Herrn missachtet und haben sehr üble Dinge dort getrieben. Das wurde immer schlimmer. Und der hohe Priester Eli, der hat wohl versucht, was dagegen zu unternehmen, aber mit wenig Kraft und es hat nichts genützt. Aber dieser junge Samuel, der wurde dort hineingesetzt in diese Situation und hat sich rein bewahrt. In dieser Finsternis. Ja, dort heißt es hier, und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Ist nicht genau, wie alt er war, als er dorthin kam. Er war gerade entwöhnt worden, vielleicht 3-4 Jahre alt. Dort war er schon im Tempel des Herrn. Und hat vor dem Herrn, ja, ist er aufgewachsen. Und dann weiter, der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Mei, das muss solch ein Vorbild für uns sein, ja. Dann geht's weiter. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und dann geht es hier. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, weil der Zustand so schlecht war. Visionen gab es nicht häufig. Dann etwas später heißt es, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Lob den Herrn. Wollen wir nicht solche Samuels sein, die einfach, egal wie der Zustand der Welt jetzt ist, ja, uns dennoch dem Herrn hingeben. Uns nicht anstecken lassen von der Finsternis der Welt, sondern treu dem Herrn dienen. Und der Herr vermag uns zu bewahren, vermag uns zu sich zu ziehen und vermag uns an seinem reichen Erbe Anteil haben zu lassen. Amen.
Wir wollen heute Morgen noch mal ein bisschen vertiefen von dem, was wir in der Frühjahrskonferenz hatten. Ein wunderbares Wort über den Kolosserbrief. So kostbar, so tief. Und ich habe nur ein kleines Stichwort rausgesucht für heute Morgen. Die Überschrift ist ein Zitat aus Kapitel 2, Vers 1. Welch großen Kampf ich für euch habe, sagt Paulus zu den Kolossern. Lass uns mal die Verse gemeinsam lesen. Kolosser 1, 28 bis Kapitel 2, Vers 2. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen in voller Reife darstellen in Christus, wofür ich mich auch abmühe und kämpfe gemäß seiner Wirkung, die in mir wirkt in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch habe und für die in Laodicea und für alle, die mein Angesicht im Fleisch noch nicht gesehen haben, dass ihre Herzen getröstet werden, zusammengefügt in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses, zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. Er schreibt, denn ich will, das ist ihm wichtig, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch habe und für die in Laodicea, ein Ort nicht sehr weit weg von Kolosse, und für alle anderen auch, die mein Angesicht im Fleisch noch nicht gesehen haben. Wie kann ein Mann so etwas sagen und schreiben? Das ist ihm wichtig. Er will, dass die Kolosser das sehen, was für ein Kampf er für sie hat. Und das ist kostbar. Ich fand das sehr, sehr kostbar. Wenn wir uns anschauen und von Kampf hören, ich glaube, manche würden sagen, lass mich in Ruhe, ich habe genug Kämpfe, ich habe genug Probleme. Oder Kampf klingt so anstrengend, muss das wirklich sein? Musst du nicht in der Schule auch kämpfen, um die nächste Klausur zu schaffen oder durchs Abitur nachher zu kommen? Es läuft gerade Abitur in Baden-Württemberg. Das ist für viele ein Kampf. Die haben Sorge. Und dann kam noch am Freitag der Streik dazu. Dann bist du am Rotieren. Aber was hat dieser Bruder, Paulus? Er hat einen Kampf, einen großen Kampf für die Gläubigen, für die anderen Geschwister. Das ist eine kostbare Herzenshaltung. Und das waren ja nicht Geschwister an seinem eigenen Ort, dürfen wir nicht vergessen. Weißt du, die Geschwister, die Brüder, die du vielleicht jeden Sonntag mindestens siehst, sitzt in der Versammlung neben ihm. Okay, für den habe ich vielleicht eine Last. Amen, für den bete ich auch. Und ich freue mich, ich habe auch gerne Gemeinschaft mit dem Bruder oder mit der Schwester. Aber was ist mit denen weit weg? Denkt an die Gemeinde in Hamburg oder Berlin, weißt du, weit weg. Lang nichts mehr gehört, wie es denen geht. Okay, weiß nicht. Und dann noch Geschwister, die du vielleicht noch nie gesehen hast. Du hast nur was gehört. Naja, hat mal einer was erzählt von denen. Da gibt's auch noch welche. Neulich hat mir ein Bruder erzählt von den Geschwistern in Addis Abeba, Äthiopien. Er hat ein Herz für sie. Er betet, hatte Gemeinschaft vor kurzem. Und ich habe mich gefreut. Gute Haltung. Amen. Wie Paulus? Sag nicht, oh, das ist nur Paulus, der große Apostel. Ah, halt. Das geht uns alle an. Okay? So eine Haltung zu haben, für alle, ist so kostbar. Und nicht nur kostbar, wichtig vor Gott. Warum? Für sein Werk. Für seinen Willen. Für sein Wohlgefallen. Möchtest du Gott wohlgefallen? Dann brauchen wir so ein Herz. Herr, nicht nur für mich. Ich kämpfe nicht nur für mich. Wir kämpfen für jeden, den der Herr aufs Herz legt. Und wenn du nur einmal hörst, ich verstehe das auch, bin ja nicht anders. Wenn du in einer Versammlung, in der Gebetsversammlung zum Beispiel, du hörst vielleicht ein Anliegen und du weißt nicht, wer das ist. Das sagt dir noch nicht so viel. Dann fällt es dir vielleicht schwer mitzubeten. Das macht nichts. Gib es dem Herrn. Gib es dem Herrn ab. Und lass dir von ihm zeigen, was er dir aufs Herz legen möchte. Einen Kampf. Vielleicht einen Kampf. Vielleicht ein Anliegen. Herr, ist das dein Anliegen? Herr, mir sagt das so wenig. Aber ist es nicht ein Anliegen von dir für mich, dass ich für die Geschwister beten soll? Dass den Kampf aufnehmen. Amen. Klar, wenn du nur mit deinen eigenen Dingen so beschäftigt bist, bleibt dir keine Kraft mehr, an irgendjemand anders zu denken. Dann stimmt was nicht. Das ist nicht gut. Als Glieder des Leibes Christi Das ist nicht nur ein Thema für Paulus. In dem Hause des Herrn brauchen wir alle so eine Haltung. Es muss vielleicht nicht der große Kampf sein wie Paulus. Okay. Aber wie wär's mit einem kleinen Kampf? Ein bisschen mehr Anliegen für den, den der Herr dir aufs Herz legt. Soll kein Mensch, soll der Herr sein. Amen. Herr, Herr, welchen Menschen legst du mir aufs Herz? Herr, zeige und sprich zu mir klar. Und dann lass den Herrn mal tun. Wenn der Herr dir kein Anliegen gibt, okay, bete weiter. Aber wenn der Herr dir ein Anliegen aufs Herz gibt, für eine Person, eine Gruppe von Personen, eine Gemeinschaft, deine Kollegen, deine Mitschüler, dann steh dafür ein. Nimm den Kampf auf. Amen. Wir werden noch sehen, es ist nicht deine Kraft. Es ist gut, die Haltung zu haben, ich komme nicht nur zur Versammlung, weil ich was brauche. Versammlung, natürlich, ich will nicht sagen, dass du nicht auch zur Versammlung kommen darfst mit dem Wunsch, ich brauche dich, ich möchte was empfangen. Aber wenn wir immer nur zur Versammlung kommen mit der Haltung, na mal gucken, was ich heute kriege. Also nur mit der passiven Haltung, ich will was empfangen, kann sein, dass du nicht so viel empfängst. Selbst wenn die Versammlung wunderbar reich ist. Alle genießen, loben den Herrn, sind voller Freude. Aber du gehst raus und denkst, ich habe nichts empfangen heute. Ich sag dir, das liegt, und das wisst ihr selber auch schon, das liegt an der Herzenshaltung. Achte mal drauf. An der Herzenseinstellung innerlich. Wenn du kommst und sagst, Herr, so wie Paulus, ich will auch etwas verkündigen. Ich will auch etwas von Christus bringen. Austeilen. Ein Gebet, ein Vers. Allein was in den Hausversammlungen heute Morgen jetzt rauskam. So ein Reichtum. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich von Hausversammlungen höre, das ist ein Reichtum, eine Vielfalt von Christus. Und das ist kostbar für den Herrn. Wunderbar. Warum denn nicht? Halleluja. Davon wird der Leib Christi aufgebaut. Ich darf das nur erwähnen. Eine Schwester hat heute Morgen bezeugt, schon vor der Versammlung. Sie hat ihrer christlichen Freundin Botschaften von einer Konferenz weitergegeben. Und die christliche Freundin las die Botschaften gerne. Sie hat nicht genau gewusst, die Schwester, wie sie diese Botschaften aufnehmen würde. Aber sie hat dann mal bei Gelegenheit nachgefragt. Und dann tatsächlich, die hatte das gelesen. Und hatte dann die Frage, wie kann das sein, dass bei jeder Botschaft am Ende immer andere Buchstaben stehen. Buchstabenkürzel für den Namen. Ihr kennt das, gell? Wer sich die mal angucken mag. Am Ende einer Mitteilung steht immer Namenskürzel von dem, der die Mitteilung gegeben hat. Und in unserer Konferenz sind das immer andere Brüder. Die habt ihr ja gesehen. In der Frühjahrskonferenz, die wechseln sich ab. In jeder Versammlung ein anderer. Also immer ein anderes Namenskürzel. Und das hat die Schwester ihr erklärt. Und da hat die gesagt, das kann doch nicht sein. Das ist ja alles aus einem Guss. Weißt du, weil unter Christen in den Kirchen ist es normal, dass der Pastor die Konferenz, die Vortragsreihe alleine hält. Da hat die Schwester bezeugt, das ist der Heilige Geist. Lobe den Herrn. Das sind unterschiedliche Menschen, ja. Aber es ist ein Geist, der redet. Und dann siehst du was? Das ist ja wie aus einem Guss einfließen. Halleluja, können wir nur sagen. Das ist ein Fließen vom Thron. Das ist wunderbar, da ist der Herr wirklich kostbar. Paulus hier hat viele von den Geschwistern, wir wissen nicht genau, ob alle, aber die meisten von denen er hier in Kapitel 2, Vers 1 spricht, wohl nicht gesehen. Bisher von Angesicht nie gesehen. Ich will nicht sagen, keinen Kontakt gehabt. Die haben immerhin von ihm gehört. Sonst wüsste er gar nicht, dass es sie gibt. Und er würde jetzt nicht den Brief schreiben an die Geschwister der Gemeinde in Kolosse und Laodicea und alle anderen, wen immer er damit meint. Aber da müssen noch mehr gewesen sein. Die hatten sein Angesicht noch nicht gesehen. Aber die müssen ja, wir wissen nicht genau von wem, vielleicht Epaphras, den er hinterher noch erwähnt, oder Timotheus, egal, von einem Bruder gehört haben, was der Paulus mal gepredigt hat. Oder? Wie wären die sonst zum Glauben gekommen? Also, einer muss ihn ja gepredigt haben. Und vermutlich das, was er von Paulus gehört hat. Und dann ist das Wort weitergelaufen bis nach Kolosse, obwohl der Paulus zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nie dort gewesen ist. Was ich damit sagen will, so wirksam ist das Wort Gottes. Unterschätze das nicht. Das Wort Gottes ist so. Ein Bruder spricht, zwei hören, und wenn sie dann für sich behalten, dann ist aus. Das Wort des Herrn ist anders. Zwei sprechen weiter zu vier. Und die wieder sprechen wieder weiter. Weißt du, wenn das Wort wirklich zu dir spricht, ich glaube, das kannst du nicht einfach nur für dich behalten. Also mir ging das so. Als ich das Wort damals, als ich noch Schüler war, ein bisschen jünger vielleicht als ihr, als ich das Wort in der Gemeinde zum ersten Mal gehört habe, ich konnte das nicht für mich behalten. Ich konnte das nicht für mich behalten. Am Anfang, natürlich, am Anfang musste ich auch erstmal aufnehmen und verarbeiten, gell? Aber sehr gut ist es, wenn du auch dann anfängst, wie Paulus, in das Wort hineinzugehen, selber. Nicht nur täglich zu lesen, das ist das Erste. Wie viele lesen wirklich jeden Tag das Wort Gottes? Und nicht nur lesen und dann schnell los zur Arbeit oder Schule, sondern nimm dir die Zeit, ihn zu suchen, den Herrn in dem Wort zu suchen. Herr, sprich zu mir, sprich neu. Wozu? Nicht, dass du nur selber genährt bist. Oh, heute bin ich stark im Glauben, Halleluja, den Tag überlebe ich. Sondern auch mit dem Herzen und dem Anliegen, wie Paulus, den großen Kampf, Herr, was ist mit meinen Kollegen heute? Welche Menschen, das habe ich schon oft gebetet morgens, Herr, du weißt, welchen Menschen ich heute begegne. Mein Chef, meinen Kollegen aus dem Team oder meinen Klassenkameraden in der Schule, dem Lehrer in dem und dem Fach. Herr, du weißt es. Herr, und ich gebe ihn dir schon jetzt. Amen. Warum? Weil du ein Anliegen für diese Menschen hast und bekommst vom Herrn. Zu sagen, Herr, auch das sind Menschen, die verloren gehen, wie die Kolosseer, wenn sie nicht dein Wort bekommen und dein Licht sehen dürfen. Und das ist gut, so ein Anliegen zu haben. Sage nicht, ich muss so lange warten, bis ich so alt bin wie Helmut. Dann kann ich auch ein Anliegen haben. Ein reifer Bruder im Herrn, so viel Bibelkenntnisse, bis ich mal so weit bin, dann habe ich auch ein Anliegen vielleicht. Das ist zu spät. Wenn du als junger Mensch das Wort hörst, warte nicht. Warte nicht. Paulus hat einen Timotheus gesendet, zu predigen. Der war noch nicht so alt. Und doch voller Freudigkeit, voller Kampf, voller, mit anderen Worten, Anliegen für die Menschen, die das Wort brauchen. Einen großen Kampf zu haben, ist nicht nur was für ältere Brüder. Ich muss auch sagen, das Wort verkündigen, wie Paulus in Kapitel 1, 28 sagt, ihn verkündigen wir. Das ist ein Teil dieses Kampfes. Der erste Teil ist Gebet. Das hatte auch ein Bruder schon mal erwähnt in Kolosser 4, Vers 12. dass der alle Zeit für euch kämpft in den Gebeten. Amen. Das ist Nummer eins. Das ist das Erste. Wir fangen an, indem wir für die Menschen beten. Im Gebet kämpfen, die der Herr uns aufs Herz legt. Okay? Du musst nicht für die ganze Schule auf einmal beten. Okay. Lass dir Menschen zeigen. Wirklich wahr. Lass dir Menschen zeigen, die dem Herrn jetzt wichtig sind für dich. Die auch nur du erreichen kannst. Jetzt, in dieser Zeit. Die kann ich nicht erreichen, die du erreichen kannst. Das sind deine Freunde, deine Kollegen, deine Bekannten, Familienangehörige. An die komme ich nicht ran. Selbst wenn ein Bruder der beste Evangelist aller Zeiten wäre, du bist der Allerbeste für genau die Situation. Und das Zweite ist, wie er sagt, verkündigen wir. Ja, jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Kapitel 1, 28. Gell? Was meint er damit? In aller Weisheit lehren. Habe ich genug Weisheit für sowas? Habe ich vielleicht nicht. Was mache ich dann? Setz die Anforderung für dich nicht so hoch. Klar, du bist nicht Paulus, ich auch nicht. Aber in aller Weisheit lehren kann selbst der Schüler. Tatsächlich, kein Problem. Weißt du wann? Wenn er anfängt, das Wort des Herrn, so wie er es empfangen hat, seinen Kollegen auszuteilen. Einfach zu sprechen. In deiner Weisheit, die der Herr dir in dieser Situation gibt. Fein. Gar nicht kompliziert. Kein toller Vortrag vor 500 Leuten. Nein. Deine Umgebung. Deine Schulklasse. Und du fängst an. Wir müssen nach Gelegenheiten suchen vielleicht. Amen. Aber wenn du diesen Kampf und dieses Anliegen verspürst, du suchst danach. Hey Jesus, Herr, wo ist eine Tür? Ich weiß noch, mir fiel immer schwer, auch vor vielen Leuten zu reden. In der Schule schon. War ich so. Aber dann kam mal eine Gelegenheit, da musste jeder durch. Das hieß Referat halten. Alle, die in der Schule waren, kennen das bestimmt, oder? Musstet ihr auch schon mal ein Referat halten vor der ganzen Klasse? Irgendwann ist das dran und dann nützen dir die weichen Knie hier nichts, da muss jeder durch. Du darfst dich vorbereiten. Ich durfte sogar ein Thema aussuchen, war klasse. War damals im Englischunterricht. Wie alt war ich da? 16. Wie alt bist du? 14, du? Gut, also bereite dich schon vor, gell? Nein, das ist egal vom Alter. Ihr seid alle schlau, ihr seid gut. Und du gehst in das Wort hinein. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, welches Thema kann ich nehmen? Und der Herr hat mir ein Buch gezeigt. Das haben wir auch auf Deutsch. The Search for God heißt auf Deutsch Die Suche nach Gott von Watchman Nee. Weiß nicht, wer das kennt. Auf Deutsch. Lohnt sich nochmal reinzugehen. Es ist einfach. Es ist ein Buch, in dem der Bruder beschreibt, sehr grundlegend, kann man sagen. Es ist an Ungläubige adressiert, weil er viel damals mit Ungläubigen, Studenten, Schülern zu tun hatte. Und er legt dort dar, versetze dich mal in die Situation eines Richters vor Gericht. Gell? Du musst nachher entscheiden, was ist die Sache. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und einer ist Staatsanwalt und präsentiert die Beweise. Das war der Autor, der hat dann Beweise gesammelt und vorgelegt, was gibt es denn zu dieser Frage überhaupt zu finden? Und er hat einiges gefunden, auch sogar Schulstoff. Wie ist das Universum aufgebaut? Die Naturgesetze, physikalische Gesetzmäßigkeiten, alles ordentlich geregelt. Klasse. Also etwas, das völlig dem Prinzip des Zufalls widerspricht, dass alles durch Zufall entstanden sein soll, wie es die Evolutionstheorie lehrt. Nur als Beispiel. Und ich habe das einfach vorgetragen. Weiß nicht, wie geschickt oder ungeschickt das war. Aber es war eine Freude. Du gehst nach Hause. Halleluja. Herr, ich lobe dich. Amen. Selbst wenn der Vortrag völlig daneben war. Macht nichts. Macht nichts. Weißt du, so fängst du an, das Wort in aller Weisheit zu lehren. Denk doch an nichts Gigantisches, Unmögliches. So fängt jeder an seiner Stelle an. Und dann geht es an der Uni weiter. Amen. Und in den Arbeitsstellen geht es weiter. Im bilateralen Gespräch, Zweiergespräch mit einer Kollegin, du erzählst ihr einfach einen Vers, den du genossen hast heute Morgen oder in der Hausversammlung. Und schon läuft das Wort. Das ist kostbar. Dann läuft das Wort weiter. Dann hören Leute das Wort und geben doch vielleicht sogar weiter das Wort. Erzählen wieder weiter. Und dann kommt das, was die Bibel sagt, dass Gottes Wort läuft und verherrlicht wird. Gibt es einen Vers, der das sagt? Ist das nicht wunderbar? Dass Gottes Wort laufe und verherrlicht werde. Sonst hätten die Geschwister auch in Kolosse das nie hören können, wenn der Paulus nicht einfach angefangen hätte zu verkündigen. Okay? Und in aller Weisheit zu lehren, lobe den Herrn. Damit wir jeden Menschen in voller Reife darstellen in Christus. Ich sag's mal so, wir brauchen nicht belehren. Was meine ich damit? Lehren, sagt Paulus, ja. Also austeilen, verkündigen. Wir brauchen nicht neunmal kluge Besserwisser sein. Andere korrigieren. Andere immer kritisieren. Das ist mir auch schon mal passiert. Du willst christlich sein. Willst einen guten Wandel vor dem Herrn haben, gell? Auch an deiner Arbeit. Und dann siehst du, wie eine andere was falsch macht. Und dann kommt der Zeigefinger. Du. Kritik. Dann kritisieren wir das, was wir schlecht sehen. Aber schau mal, wie oft der Herr sowas gemacht hat. Wenn er Negatives sah oder auch gezeigt bekam. Ihr erinnert die Ehebrecherin in Johannes 8, gell? Die Pharisäer extra anschleppen und Jesus zeigt, schau mal, da eine Frau, die gesündigt hat. Ehebruch war eine schlimme Sünde. Die musste normalerweise gesteinigt werden. Und der Herr ist sehr weise. Da ist wieder die Weisheit. Die können wir sagen, Herr, schenke mir das auch. Ich will reagieren, wie du reagierst. Du sollst deine Arbeitskollegen nicht verdammen, sondern retten. Und was sagt der Herr? Wer ohne Sünde ist von euch, der soll den ersten Stein werfen. Und dann haben alle angefangen nachzudenken. Und sind rausgegangen. Keiner war ohne Sünde. Und keiner hat geworfen. Und der Herr konnte sagen, so vergebe ich dir auch. Der Herr vergibt. Der Herr ist immer positiv. Ich sage nicht, der Herr ist nicht auch mal Gericht. Er hat auch Gericht verkündigt an die Religiösen, die stur blieben, ihn verurteilt haben und ihn kritisiert haben. Kann auch mal dran sein. Aber der erste Schritt, das erste Wort, für die Leute, die noch nichts von Christus von uns gehört haben, das soll erstmal die Gnade, Vergebung und die Liebe Gottes sein. Halleluja. Der Herr ist auch für dich gestorben. Damit du umkehren kannst, solange es heute heißt. Das ist wichtig. Das ist wunderbar. Es ist schön, wenn alle Geschwister von Christus erklären können. Versteht ihr, was ich meine? Wenn alle Geschwister, nicht nur die leidenden Brüder, Fragen beantworten können. Fragen. Hast du mal jemand in deiner Arbeit oder in deiner Schule, der eine Frage hat zu dir, zu deinem Glauben? Hey, ich habe gehört, du gehst an so eine Gemeinde. Was ist denn das? Was machst du jetzt? Ist mir peinlich, weiß ich nicht. Ich sage lieber nichts. Chance verpasst. Der wäre vielleicht gar nicht negativ gewesen. Lass dir doch vom Herrn geben. Du musst vorbereitet sein. Kann ich Fragen beantworten? Kann ich etwas von Christus erklären? Anhand des Wortes natürlich. Weißt du, da merkst du erst, wenn dich mal einer was fragt, dann merkst du erst, du hast es vielleicht 100 Mal in der Versammlung gehört, hier. Aber jetzt fragt dich in der Schule, in der Arbeit, fragt dich jemand. Und du überlegst, wie war das noch? Ja klar, ich weiß, eigentlich sollen alle Menschen gerettet werden. Ja, stimmt. Wo steht's? Und wie geht das? Weil jetzt kommt einer, der ist auf einmal offen. Der will gerettet werden. Der wartet, dass du ihm das sagst. Aber dir fallen die Verse nicht ein. Wo war das noch? Ach, da muss ich den Bruder sowieso fragen. Oh, oh. Nimm dir ein paar Verse, schreib sie dir auf, merk sie dir. Und dann kannst du auch Fragen beantworten. Weißt du, und wenn keiner Fragen hat in deiner Arbeitsstelle, in deiner Umgebung oder in deiner Klasse, vielleicht sind alle so gesättigt, gar nicht interessiert, selbst wenn sie wissen, du bist Christ, dann stell du doch mal eine Frage. Fang du mal mit einer Frage an. Mal gucken, ob dir denn jemand beantworten kann. Weißt, das hat der Herr auch gemacht, wenn die Pharisäer ihn provozieren wollten. Was hat der Herr gemacht? Der Herr hat oft Fragen gestellt. Gegenfragen. Wie ist es damit? Und dann fingen die schon an zu schwimmen und wussten nicht mehr. Aber das, weißt du was? Die Frage, dieses Verkündigen, bringt die Leute zum Nachdenken. Hey, vielleicht kann der die Antwort selber geben. Ich weiß es nicht. Und nur als Beispiel, weißt du, ich habe damals auch die Schüler gefragt, meine Mitschüler, welches ist denn, sag mir, welches ist denn das meistverkaufte Buch der Weltliteratur? Oder welches ist auch das meist übersetzte Buch der Weltliteratur? Und da haben alle überlegt und manche, die sich ein bisschen auskennen, weil das steht im Guinness Buch der Rekorde, kannst du nachlesen. Die sagen, na, die Bibel. Ich sage, richtig, das ist die Bibel. Wie kann das sein? Weißt du, und solche Basics, solche ganz einfachen Fragen führen die Menschen doch dazu, dann mal über Gott vielleicht nachzudenken. Es gibt nicht viele Bücher. Es gibt gar kein anderes Buch, um es genau zu sagen, das dir die Zukunft präzise vorhersagen kann wie die Bibel. Und viele andere Dinge noch. Und du wirst merken, beim ein oder anderen stößt du vielleicht doch auf Offenheit, auf ein Interesse. Gell? Jemanden siehst du wieder nach ganz vielen Jahren, gell? Wie bei dir beim Klassentreffen. Triffst du einen Kollegen nach vielen Jahren mal wieder. Auf einmal, bingo, hat er eine Frage. Erzähl doch mal. Lobe den Herrn. Und das ist schon unser Kampf, das ist unser Anliegen. Das ist in aller Weisheit oder ein Aspekt davon, in aller Weisheit vielleicht zu lehren. Wo wir sonst gedacht haben, so riesenschwierig, kann ich nicht. Doch, gib's dem Herrn. Amen. Wir sagen, Herr Jesus, besonders in unserem Alltag, Herr. Herr, wir geben dir unseren Alltag, Herr. Herr, wir legen dir unsere ganze Lebenssituation hin, Herr. Benutze das Sprechen aller Geschwister, Herr. Sei du unser Anliegen, sei du unser Kampf, Herr. Auch für die Menschen um uns herum, Herr. Dich zu verkündigen, Herr Jesus. Dich in auch in aller Weisheit darzureichen. Sei du unsere Weisheit, Herr. Herr, wir glauben dir, du weißt, was jeder einzelne Mensch wirklich braucht. Herr, schicke uns die Richtigen auf den Weg, Herr, die jetzt und heute offen sind für dich. Du willst doch dein Werk tun an dieser Zeit. Amen. Tue dein Werk an jedem Ort, bei jedem Einzelnen von uns, Herr Jesus. Und bau uns auf zu deinem Haus. Halleluja. Amen. Ich mache hier Schluss. Lass uns einfach noch weiter Gemeinschaft haben und frei weiter. austeilen.
Ich denke, Paulus, der hätte sicher auf alle Fragen antworten können, aus eigener Kraft. Aber das macht er nicht, lobt den Herrn. Und wir, die wir nicht auf alle Fragen antworten können, umso mehr. Wofür ich mich auch abmühe und kämpfe, gemäß seiner Wirkung, die in mir wirkt in Kraft. Ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige hier, die gar nicht gerne kämpft. Das ermutigt mich auch. Es gibt Menschen, die sind sehr kämpferisch von Natur aus. Es gibt andere, denen liegt das nicht so. Aber ich nehme diesen Vers auch für mich. Wofür ich mich auch abmühe und kämpfe, gemäß seiner Wirkung, die in mir wirkt in Kraft. Und ich glaube, er möchte das in uns allen auch wirken, vor allem diesen Kampf für die anderen, dass wir uns nicht verstricken in dem Kampf um uns selbst, sondern ein Anliegen haben zu kämpfen für andere selbst. Das finde ich unglaublich für solche, die wir gar nicht kennen. Und da muss ich auch sagen, in der Gebetsversammlung ist das oft für mich eine Ermutigung, auch zu kämpfen für die, die ich gar nicht so kenne. Es gibt Geschwister, die stehen mir näher, für die zu kämpfen fällt mir leicht, aber für solche, die mir nicht so nahe sind oder die ich vielleicht gar nicht kämpfe, da muss ich mich wirklich üben und muss diese Wirkung des Herrn in mir in Anspruch nehmen.